Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bis Anfang 40 habe ich noch regelmäßig von meiner Mathe-Klausur im Abi geträumt. So die Reaktion eines Kollegen, als er erfahren hat, was heute bei Campus und Karriere auf der Agenda steht. Und damit herzlich willkommen, ich bin Stefanie Gebert. Klausuren, Klassenarbeiten, Prüfungen, Tests, die sind heute unser Thema. Nachdem in Bayern bis hoch zum Ministerpräsidenten diskutiert wurde über die sogenannten Echsen. Das sind unangekündigte Tests in der Schule. Eine 17-Jährige wehrte sich gegen diese Tests per Petition und über 32.000 Menschen Stand jetzt haben diese Petition unterschrieben. Und bei Campus und Karriere soll es nicht nur um die nicht angekündigten Leistungskontrollen gehen, sondern wir fragen grundsätzlicher, wie nachhaltig ist das Lernen kurz vor solchen Überprüfungen? Wie viel Stress erzeugen sie im Schulalltag? Brauchen wir Klassenarbeiten, um die Leistung von Schülerinnen und Schülern gut vergleichen zu können? Und was sind sinnvolle Alternativen? Diese Fragen gehen auch Sie an. Wenn Sie mögen, beteiligen Sie sich gerne an dieser Diskussion in dieser Stunde. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Wir haben auch eine WhatsApp-Nummer 0173 535 8089 oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Zeitgemäße Prüfungskultur, gehören Klausuren abgeschafft? Das ist die zugespitzte Frage der Sendung heute. Und weil die Nummern nicht ganz einfach sind, wiederhole ich die nochmal. Wer uns über WhatsApp erreichen will, schafft das über die 0173 535 8089. Und Festnetz gibt's auch 00800 4464 4464. Und ganz am Anfang möchte ich mal eine Zahl in den Raum werfen. In 32 von 40 Schulwochen im Jahr schreiben Schülerinnen und Schüler im Schnitt mindestens eine Klassenarbeit. Die Zahl stammt aus dem Schulbarometer des vergangenen Jahres, erstellt von der Robert-Bosch-Stiftung. Ich finde, das ist eine ganz ordentliche Taktung. Und unsere Reporterin Thilé hat mal in Köln Passantinnen und Passanten gefragt, wie würden Sie es denn finden, wenn es so gar keine Klausuren in der Schule mehr gäbe? Gut oder schlecht?
Also an sich finde ich das gut, weil Klausuren immer sehr stressig für mich waren. Und ich auch im Unterricht immer sehr gut mitmachen konnte, aber dann halt immer der Stress von der Klausur mich so sehr gestresst hat, halt, dass ich einen Blackout bekommen habe. Also fände ich das eigentlich sehr gut, aber vielleicht wäre es schwierig für Leute, die sich im Unterricht nicht so gut beteiligen können.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vorher ganz gut klappen würde, weil man nicht mehr so diesen Druck hätte und dann vielleicht auch mehr Spaß am Lernen entwickelt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man vielleicht dann auch, wenn man so diesen Anreiz nicht mehr hat, dass man dann vielleicht Schule noch mehr vernachlässigt oder so.
Also ich finde es nicht gut, genauso wie man schon überlegt hat, dass man keine Zensuren oder was gibt, weil ich denke, dass natürlicherweise, oder ich habe es erlebt, ich war auch im pädagogischen Bereich, Kinder einfach wissen wollen, wie gut bin ich, und das habe ich immer wieder erlebt, dass sie sagen, was gibt es da für eine Note? Es muss kein Druck sein, und mit den Klausuren sehe ich das genauso, dass es irgendwie auch ein Ziel ist, für das man lernt.
Ein kurzer Einblick in die Meinungen von Kölnerinnen und Kölnern. Den Punkt des Vergleichs, den wir da gerade gehört haben, den würde ich ganz gern zuerst aufgreifen und besprechen mit Kathleen Worotnik. Sie ist selbst Lehrerin und stellvertretende Vorsitzende im Sächsischen Lehrerverband. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Kinder und Jugendliche vergleichen sich gerne, haben wir da gerade gehört. Sie wollen wissen, wo sie so stehen im Klassenverband. Ist das was, was sich mit Ihren Erfahrungen deckt?
Ja, das deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Ich bin Grundschullehrerin und wir hatten ja in Sachsen auch mal das Experiment gestartet, die Zensierung bis zur Klasse 2 auszusetzen. Das wurde dann nach 2 Jahren wieder zurückgenommen, weil einfach die Kinder wirklich wissen wollen, spätestens ab Klasse 1, wo stehe ich? Und da hilft kein Smiley, da hilft auch keine verbale Einschätzung für die Schüler und für die Eltern, sondern die Kinder fragen eigentlich, wo stehe ich? Und ich möchte gerne meine Note haben.
Was glauben Sie, wofür ist das so grundsätzlich wichtig, für uns Menschen vielleicht sogar, zu wissen, wo wir so stehen?
Ja, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft und dann muss man Leistungen erbringen und Leistungen müssen auch messbar sein. Und ich sage, Tests und Benotungen stellen ja den aktuellen Wissensstand und auch die Wissensfortschritte der Schülerinnen und Schüler dar. Und sie bilden eigentlich auch die Grundlage für die Zukunft, für den Arbeitgeber, für das Studium. Und es wird ja im Prinzip im Studium und auch in berufsbildenden Schulen dann auch im Prinzip gefordert, wo steht der Schüler, wie kann ich diesen Menschen auch irgendwo einschätzen.
Gehört haben wir auch in der Umfrage, dass Klausuren auch motivierend sein können. Also zu wissen, dass es diesen Termin gibt und wenn diese Motivation wegfällt, vielleicht auch weniger gelernt wird. Halten Sie das für eine realistische Einschätzung, vielleicht auch mit Blick auf die Pubertät, wo Motivation ja durchaus ein Thema ist?
Also ich denke mir, für Schüler ist es absolut eine Motivation. Sie wissen, wo stehe ich? Wo ist mein Leistungsstand? Wo muss ich mich noch anstrengen? Gleichzeitig aber auch für Lehrer ist es ein Stand, wo stehen meine Schüler? Wo kann ich sie fördern? Gleichzeitig aber auch für Eltern, wo muss ich vielleicht mein Kind noch mehr motivieren? Wo muss er sich noch anstrengen? Wo sind im Prinzip seine Leistungsdefizite? Und das unterstützen im Prinzip die Tests, Klausuren, was auch immer. Und die Noten.
Ja, Frau Worotnik, das würde aber ja bedeuten, dass der Mensch Druck braucht von außen, um zu lernen, oder?
Ich denke, ein Mensch braucht immer Druck.
Ich würde gerne an dieser Stelle eine erste Hörermail zitieren. Geschrieben hat die Uwe Rilling schon im Laufe der Woche an campus@deutschlandfunk.de. Und ich zitiere mal. Ja, mein Gott, schreibt er, wenn unsere Schüler schon bei einem unangesagten Test oder einer regulären Klassenarbeit in die Knie gehen, was wollen wir dann als Gesellschaft von unserer Jugend überhaupt noch abverlangen? Zitat Ende. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, was die Klausuren in der jetzigen Form vielleicht zu viel sind, was wir ja da auch hören aus dieser Mail, dann ist vielleicht ganz gut, mal jemanden mit in die Runde zu holen, den das aktuell betrifft. Torben Bauer ist bei uns. Er ist Vorsitzender der Schülerinnenkammer in Hamburg und geht auf eine Stadtteilschule. Herzlich willkommen. Herr Bauer, können Sie mich hören?
Ich kann Sie hören, ja.
Wunderbar, hallo. Ich würde ganz gerne wissen, empfinden Sie es ganz persönlich als Stress, so wie die Klausuren aktuell laufen an Schulen?
Wenn sie auch meistens noch gebündelt sind. Also Sie hatten ja bereits erwähnt mit den 32 von 40 Wochen, aber vor allem sind ja meist irgendwie oft drei Testungen innerhalb einer Woche. Und das ist für SchülerInnen einfach ein enormer Stress, der immer wieder aufs Privatleben auch sich ausweitet.
Hilft es beim Lernen und damit auch sich mal ranzusetzen, dass Sie wissen, jetzt steht eine Prüfung an, also diese Taktung sozusagen?
Ich würde sagen,
Wir hören Sie relativ schlecht, aber versuchen wir es nochmal. Also antworten Sie gerne. Also bringt Sie das in eine Motivation zu wissen, jetzt steht eine Prüfung an?
Ich würde sagen, eigentlich nein, weil ich bin an einer Schule, an der wir viele Ersatzleistungen machen. Das heißt, es sind nicht immer diese typischen Klausuren, die man macht, sondern es ist zum Beispiel eine Präsentationsleistung, das ist eine Arbeit, die man abgibt. Und sowas, also Leistungen, die man über einen längeren Zeitraum erbringt, bringen meiner persönlichen Erfahrung nach und auch vieler meiner Freundinnen eben viel mehr für unser Lernen, was wir dann am Ende auch für unsere Abschlussprüfung wieder brauchen.
Und was motiviert Sie so grundsätzlich dann daran, sich daran zu setzen? Weil das heißt auch, wenn ich es richtig verstehe, Sie dürfen selbst ein wenig mehr autonom entscheiden, wann Sie drangehen.
Das Drangehen ist an meiner Schule tatsächlich nicht freiwillig. Was mich motiviert, ist natürlich irgendwann die Abschlussprüfung. Aber das ist nicht unbedingt, also das ist ja vor allem auch irgendwie, ich will lernen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man sagt, eine gewisse Form von Benotung brauchen wir. Aber ich sehe das momentan eher nur auf dem Grund, dass wir irgendwann Abi schreiben müssen. Und da brauchen wir auch die Noten für. Aber gerade wenn man auf so die Mittelstufe schaut, frage ich mich ganz oft, warum man den SchülerInnen so einen Druck macht, wenn sie dann am Ende noch, also wenn der Lernprozess dadurch eigentlich eher geschädigt wird, was ja viele Studien zeigen. Und am Ende verstehe ich, warum man Noten braucht, aber nicht in der Mittelstufe.
Frau Worotnik, wenn Sie das so hören von dem Herrn Bauer, können Sie nachvollziehen, wie groß der Druck bei den Schülerinnen und Schülern durchaus sein kann?
Ja, durchaus. Also 32 von 40 Wochen Klausuren zu schreiben, ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich bin auch dafür, dass man im Prinzip Präsentationen mit einbauen kann. Aber ich denke schon, gewisse Noten und gewisse Klausuren sollten schon wirklich da sein, um den Wissensstand wirklich abzufragen, auch auch mit Hinblick, wie gesagt, wie mein Kollege jetzt sagte, mit Hinblick auf das Abi. Mhm. Ne? Und dann, das Abi ist ja, wissen wir alle, knallhart. Ja? Da gibt es Points und dahingehend sollte man schon im Prinzip die Zensuren wirklich haben, um feststellen zu können, wo stehe ich jetzt. Ja.
Okay. Bei uns gemeldet unter der Rufnummer 00800 446 446. Hier hat sich Katja Uhlenhaut, eine Hörerin aus Berlin. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, aber aus Dortmund.
Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, aus Dortmund. Sie sind Mutter aber, wenn ich es richtig weiß, einer Tochter, die gerade in die Berufsschule geht, also eine Ausbildung macht. Wie erlebt die gerade die Klausurenphase?
Also die Klausurenphase ist da auch sehr straff, obwohl es nur Berufsschule ist. Hören Sie mich doppelt?
Ja, ein wenig ist Echo dabei, aber wir versuchen es mal weiter, bitte.
Ja, also sie hat dann am vergangenen Freitag zum Beispiel die Nachricht erhalten, dass in dieser Woche 3 Klausuren oder 4 Klausuren geschrieben werden und in der kommenden Woche werden auch nochmal 3 hinterhergeschoben. Und die Klausurenphase ist unangekündigt vorgezogen worden, weil die Lehrer an irgendeiner Weiterbildung teilnehmen möchten. Und ich finde das für die jungen Erwachsenen schon eine Zumutung, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen. Wie geht sie denn mit dem Stress dann um, mit dieser Zumutung in Anführungszeichen?
Ja, wir haben den Luxus, dass meine Tochter eine Einserschülerin ist. Die hat den Stress nicht, aber die war schon verärgert darüber, dass das eben halt unangekündigt vorgezogen wurde. Und sie hat zum Glück vorgelernt und ist ein Mensch, der strukturiert lernen kann. Aber die Mitschülerinnen und Schüler, die waren also, die jetzt nicht so, ich sag mal, glücklich sind, die waren halt sehr betroffen. Ne?
Ist denn die Generation so aus Ihrer Warte betrachtet weniger belastbar? Weil wir gerade auch den Hörer hatten, der gesagt hat, sag mal, wenn schon diese Tests, diese Unangekündigten euch in die Knie zwingen, wie wollt ihr denn dann überhaupt noch vielleicht später im Beruf auch wirklich bestehen können?
Ich kann das jetzt nur so mal aus der Sicht meiner Tochter beschreiben. Also meine Tochter hat Abitur gemacht, auch ein gutes Abitur. Und da herrschte bei vielen Schülern, also Mitschülerinnen und Schülern, ganz großer Leistungsdruck, die halt extrem auch lernen mussten, um überhaupt Noten im akzeptablen Bereich zu erhalten, die ständig Nachhilfe hatten. Und für die ist das dann natürlich wahnsinniger Aufwand, wenn dann unangekündigte Prüfungen noch oder Zwischenprüfungen kommen, weil die sowieso schon am Limit arbeiten.
Frau Worotnik vom Sächsischen Lehrerverband, Lehrkräfte müssen ja an ihre Noten kommen irgendwie, ne, um dann eine Gesamtnote erstellen zu können fürs Zeugnis. Und dann knubbelt es sich häufig. Wir haben gerade gehört, wie dann teilweise auch Klausuren sogar vorgezogen werden müssen, damit das überhaupt noch passt. Das bedeutet ja auch Stress für die Lehrkräfte.
Ja, mit Sicherheit. Aber eigentlich ist es so, dass Klausuren, auch die Anzahl der Klausuren, als auch der Leistungskontrollen, die durchaus auch unangekündigt sein können, wenn man im Prinzip den Lernstand von einer Stunde vorneweg im Prinzip abfragt, so ist es bei uns zumindest. Aber Klausuren und Leistungskontrollen werden definitiv in der Lehrerkonferenz abgesprochen. Das ist die Anzahl. Und auch der Zeitpunkt. Das heißt also, es kommt nie, zumindest bei uns in Sachsen, zu einer großen Doppelung im Monat oder so. Mhm. Also das ist wirklich abgesprochen und dann wird das auch so vereinbart. Und es, wie die Hörerin jetzt sagte, also 3 in der Woche, das geht gar nicht.
Ja, geht gar nicht. Und das ist eine Organisationsfrage, wenn ich Sie gerade jetzt richtig verstehe. Ja. Frau Uhlenhaut, hätten Sie denn Ideen, gibt es aus Ihrer Sicht Alternativen zu diesen klassischen Klausuren? Wir haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, was da so für Möglichkeiten bestehen, Projektarbeit, wo man länger dran sitzt und ähnliches. Was können Sie sich da so vorstellen?
Also ich persönlich bin im Ausland zur Schule gegangen, in Dänemark. Und das war, also in Dänemark herrscht ein anderes Schulsystem, ein Efterskolesystem. Das rührt aus der Historie Dänemark, dass die Landbevölkerung die Schüler unter der Woche in Internate gegeben hat und am Wochenende und in den Ferien waren die zu Hause, um auf den Bauernhöfen zu arbeiten. Und dadurch hat sich dann ein ganz anderes Schulsystem entwickelt. Und ich war auf einer Schule, wo halt sehr viel gemeinsam gelernt wurde. Das Beispiel, was ich Ihnen schon gebracht hatte, im Geschichtsunterricht zum Beispiel, haben wir, die Klassen haben unterschiedliche Abschnitte des Geschichtsunterrichts in Theaterstücke umgesetzt und sich die dann gegenseitig auch vorgetragen. Und dadurch hatte man eine ganz andere Vertiefung zum Beispiel von dem Stoff.
Mhm. Frau Unn, ja?
Ja.
Frau Unhalt, ich wollte mich bedanken dafür, dass Sie uns dieses Beispiel erzählt haben und auch das von Ihrer Tochter. Ich würde, da passt ganz gut nämlich eine Hörerin, Eva Christine Golan, die sich über WhatsApp bei uns gemeldet hat und schreibt, ich habe außerdem einige Zeit in Schweden an Schulen gearbeitet und auch ohne Zeugnisse und Noten haben dort die Kinder und Jugendlichen in den ersten Jahren freudig gelernt. Das weist wieder Richtung Skandinavien. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen allen in der Runde auch noch Jan Fedder vorstellen. Er ist selbst Lehrer in einer Oberschule in Berenborg. Das ist bei Hannover, also Niedersachsen. Und er ist in der Schulentwicklung tätig, berät andere Schulen, weil an seiner Schule nämlich schon eine ganze Weile neue Lern- und Prüfungsformate vorhanden sind. Ich grüße Sie herzlich willkommen in dieser Runde, Herr Fedder. Okay, diese Leitung scheint nicht zu stehen. Eigentlich haben wir eine Leitung nach Niedersachsen, nach Hannover, wo wir den Herrn Fedder hingebracht haben. Dann nehme ich nur doch als erstes mal den Herrn Sacher aus Saarbrücken mit in die Runde, der am Telefon ist und uns erreicht hat über die 00800 4464 4464. Herr Sacher, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören. Guten Tag in die Runde.
Hallo, guten Tag. Jetzt haben Sie ja schon einiges gehört, sowohl pro als auch contra, was die Klausuren angeht. Wie ist Ihre Meinung zum Thema?
Ja, also meine Meinung ist schon, dass ich denke, man braucht Klausuren und auch Prüfungen, weil ich kann mich jetzt nur an meine persönliche Entwicklung mal früher vor zig Jahren erinnern. Ich glaube, man lernt besser oder man fängt überhaupt als Jugendlicher an zu lernen, wenn man weiß, dass man irgendwann diese Leistung auch abrufen muss und dafür auch Zensuren bekommt, die dann auch eine Auswirkung haben. Insbesondere das, was der Schülervertreter aus Hamburg eben gesagt hat, widerspricht ja dem, was er eigentlich meint, weil er sagte ja, Abitur, die Prüfung, da ist das Ziel, deswegen lernt man. Also geht es dann doch um eine Prüfung. Und ich denke auch für die Entwicklung, für die Zukunft der Kinder im späteren Berufsleben muss ja auch eine gewisse Leistungsdruck wird erwartet im Berufsleben. Und wenn ich den nicht schon in der Schule ein bisschen übe, wie sollen denn dann die Jugendlichen im Studium, im Berufsleben bestehen, wenn man nur vorher das alles so ganz locker macht? Und deswegen, man kann sich zwar sicherlich über die Anzahl der Prüfungen Gedanken machen, muss es wirklich 2 oder 3 Klausuren pro Fach sein, pro Halbjahr, oder reicht nicht vielleicht eine? Aber ich denke, ein gewisser Druck und eine gewisse Prüfungssituation, damit die Schüler was lernen, ist schon notwendig.
Mhm. Wenn Sie dann aber trotzdem hören, dass Schüler auch Lust haben zu lernen, indem sie eben nicht eine Prüfung ablegen, sondern an größeren Projekten beteiligt werden, bringt Sie das zum Nachdenken oder bleiben Sie dann dabei trotzdem, dass wir diese Klausuren wegen schon der Vergleichbarkeit brauchen?
Also ich denke, man braucht sie schon. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Mhm. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit für Schüler, die Interesse daran haben, solche Leistungen zu erbringen. Und das ist aber auch natürlich eine Sache, jeder Schüler hat ja vielleicht auch woanders Interesse. Der eine ist interessiert in Sprachen, der andere in Naturwissenschaften oder in Geschichte. Und dann, wenn man da Interesse hat, macht man da vielleicht mehr und auch intrinsisch motiviert mehr, während die Bereiche, wo man vielleicht weniger interessiert ist, da ist dann vielleicht es doch notwendiger, dass es dann ein bisschen extrinsisch motiviert wird, weil sich die Kinder oder die Jugendlichen dafür vielleicht nicht so begeistern können.
Mhm. Ich würde ganz gerne Herrn Bauer kurz die Gelegenheit geben, der, glaube ich, wieder bei uns ist, in der Runde vielleicht zu antworten. Herr Bauer, hat der Herr Sacher Sie da falsch verstanden oder ist es tatsächlich so, dass Sie sagen, am Ende des Tages müssen wir eh alle die Prüfungen ablegen und deshalb müssen wir auch dahingehend lernen?
Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander, weil zum Beispiel habe ich das bei meiner letzten Abschlussprüfung oder beziehungsweise meiner mittleren Schulabschlussprüfung gemerkt, dass mir aber vor allem auch Präsentationen geholfen haben, weil das für meinen Lerntyp einfach passt. Mhm. Und an manchen anderen hilft dann vielleicht die schriftliche Arbeit. Ich denke, nur deswegen brauchen wir vielleicht auch andere Formen und die auch vielleicht auch eher auf die Schülerin angepasst und nicht, dass die ganze Klasse immer die gleiche Arbeit macht, sondern dass die Lehrkraft einschätzt, okay, ich kenne meine SchülerInnen, ich weiß, was sie brauchen und ich gebe ihnen dann die Prüfung, die am besten zu ihnen passt. damit sie auch den besten Lernerfolg am Ende erzielen. Und das kann dann eben vielleicht auch eine schriftliche Prüfung sein, das kann eine Präsentationsleistung sein oder das kann auch ein Theaterstück sein.
Herr Sacher, ich danke ganz herzlich, dass Sie angerufen haben und sich beteiligt haben hier bei Campus und Karriere. Und jetzt, glaube ich, ist der Jan Fedder tatsächlich in der Leitung. Hallo, Herr Fedder.
Ja, hallo, aus Hannover.
Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen hat sich viel angestaut, ja, was bisher gesagt wurde. Aber lassen Sie uns mal bei Ihnen und Ihrer Arbeit anfangen und der Frage von Alternativen zur klassischen Klausur. Sie erstellen sogenannte alternative Gelingensnachweise. Nehmen Sie uns mal mit, was heißt das konkret?
Ja, der Schülervertreter hat es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Also in Zeiten, wo sich die Welt ständig im Wandel befindet und sich Schule ja eigentlich auch mitwandeln müsste, ist es eben auch primäre Aufgabe, nicht nur Lernkultur zu verändern, sondern eben auch Prüfungskultur zu hinterfragen, also das zu hinterfragen, was wir vielleicht schon viele Jahre und auch Jahrzehnte machen. Und der Begriff des Gelingensnachweises, fange ich vielleicht mal so an, ist auch etwas, was wir uns als Schule gar nicht selbst ausgedacht haben. Da gibt es andere Schulen, die da auch Vorbilder sind, wie die Alemannenschule aus Wütöschingen zum Beispiel. Gelingensnachweis von der Begrifflichkeit bedeutet schon eine Haltungsumkehr im Grunde. Also in einer normalen Klassenarbeit, Klausursituation, weisen oft Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern ihre Defizite nach, meistens auch mit dem Rotstift. Und beim Gelingensnachweis weisen Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen und Lehrern ihr eigenes Gelingen nach. Und im besten Fall können sie auch über die Form entscheiden, wie ein Gelingensnachweis aussehen kann. Und sie können auch über den Zeitraum oder beziehungsweise den Zeitpunkt entscheiden, wann sie sich bereit fühlen, dieses Gelingen auch wirklich nachzuweisen.
Mhm. Sagen Sie nochmal, was das konkret dann bedeutet. Ich habe gelesen, es ist handlungs- und produktionsorientierte Formate, weil Sie sagen, da gibt es Unterschiedliches. Mhm,
genau, also handlungs- und produktionsorientierte Formate sind gerade jetzt, wenn wir digitale Medien mit dazu nehmen, einfach ein gut umzusetzendes Format in Schulen. Das können ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel bei uns in Klasse 5, wo Fünfklässler eigene Standbilder erstellen. Da geht es dann um das Thema Gefühle und Freundschaft und das drücken die in Standbildern aus und gestalten damit dann interaktive Bücher. Also mit der App Book Creator können Sie dann Ihr eigenes interaktives Buch gestalten und das auch in der Gruppenarbeit zusammen. Das heißt also, so ein Gelingensnachweis muss gar nicht immer von einem Einzelnen erbracht werden, sondern auch als Gruppe. Und dann gibt's andere tolle Formate, das machen wir tatsächlich auch schon in Jahrgang 6. Dort produzieren die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Logo-Kindernachrichten. Also viele Zuhörerinnen werden die Kika-Nachrichten kennen, die Logo-Nachrichten. Und unsere Schülerinnen und Schüler erstellen das also ganz einfach mit ihrem Tablet und einem grünen Tuch im Hintergrund, haben die ihr eigenes Greenscreen-Studio und können dort das Gelernte eben handlungs- und produktionsorientiert umsetzen und sich selbst damit auch in Szene rücken. Und das sind natürlich Effekte, die eine ganz andere Nachhaltigkeit mit sich bringen als so eine Klausur, die dann einem Tag X eben abgeliefert werden muss und meistens eben unter hohem Druck und Stress.
Und wie wird das Ganze dann bewertet?
Also in den meisten Fällen gibt es für solche alternativen Gelingensnachweise, wir haben natürlich auch noch schriftliche Arbeiten bei uns an der Schule, für diese alternativen Gelingensnachweise gibt es in der Regel Kriterien vorher, also sogenannte Checklisten, in denen man auch sehen kann, okay, für was gibt es dann eigentlich hier welche Punkte, da kann dann Vollständigkeit, sachlich-fachliche Richtigkeit dazugehören, aber auch Ausdruck, Gestik und Mimik zum Beispiel, wenn es um Videoaufnahmen geht und das heißt, denen ist von Anfang an transparent, was wird eigentlich von denen erwartet und sie können dann sich auch selbst orientieren und auch selber entscheiden, Mensch, wir sind jetzt mit dem Stand gerade zufrieden oder wir wollen noch das Ganze noch ein bisschen weiter perfektionieren.
Wenn Sie sagen, es sind sozusagen Teamarbeit, ne? Das macht man nicht jedes Kind einzeln, sondern die arbeiten zusammen, kollaborativ. Mhm. Dann gibt es ja auch so die Idee, dass Projektarbeit immer bedeuten kann, dass da Menschen dabei sind, die sich ganz vorne mit dabei sind und ganz massiv engagieren und welche, die sich lieber zurücklehnen und andere machen lassen. Wie gerecht ist das dann, so eine Bewertung in so einer Projektarbeit, in so einer Teamarbeit?
Ja, was heißt gerecht? Ich meines Erachtens, das ist sehr lebensnah und realistisch. Also in den meisten Firmen und Betrieben sind die Menschen meistens keine Einzelkämpfer. Und in einer Welt, in der große Komplexitäten auf uns warten, wird auch kein einzelner Mensch Lösung finden, sondern immer nur Menschen zusammen. Also dieses Stichwort Konnektivität, Teamarbeit, Kooperation, Kollaboration, Sie haben es schon angesprochen, das werden ja Kompetenzen, die immer, immer wichtiger sind. Da gibt es auch zahlreiche Belege zu. Und wenn wir nicht in der Schule dafür sorgen, dass solche Kompetenzen auch gefördert werden, sondern im Gegenteil immer noch dafür sorgen, dass wir durch Vergleichbarkeit und eine vermeintliche Gerechtigkeit, die es ja eigentlich gar nicht gibt, denn Ziffernoten sind alles andere als objektive Bewertungsmaßstäbe, vor allen Dingen, wenn es um mündliche Noten oder sowas geht. Also diese Skills oder diese Soft Skills, diese Kompetenzen, die also gebraucht werden in der Welt, wenn wir die nicht in die Schule mit einbinden, ja, dann entlassen wir eigentlich die Kinder und Jugendlichen später in eine Welt, in der sie sich kaum zurechtfinden und gar nicht gut orientieren können.
Jetzt habe ich gerade Frau Worotnik sich räuspern hören. Vielleicht bedeutet das, dass Sie was dazu sagen wollen. Meine Frage wäre, sind Noten ungerecht?
Nein, Noten sind nicht ungerecht. Sie widerspiegeln im Prinzip den Lernstand und sie sind objektiver als eine verbale Einschätzung. Ich pflichte aber Herrn Vetter zu, und es ist auch keine Neuerfindung, was er jetzt sagte, Projektarbeit gehört eigentlich in unseren Schulen schon seit Jahren.
Und das widerspricht sich nicht, das auch zu tun. Aber Sie bleiben dabei, wir brauchen trotzdem die Klausuren, und wir brauchen weiterhin.
Auf alle Fälle, und das hat ja Herr Vetter auch gesagt, dass Zensuren bei ihm an der Schule durchaus auch noch gibt.
Ja. Wir haben über WhatsApp eine Hörerin.
Wenn ich, darf ich auch noch einhaken?
Bitte einmal, und dann würde ich gerne eine Frage einer Hörerin noch mit reinnehmen.
Ja, aber das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Also Zensuren und Ziffernoten sind erstmal nichts, was wirklich objektiv ist. Also wenn man sich auch Gütekriterien anguckt, wie eigentlich Validität, Objektivität gemessen wird, dann ist das in der Schule schlichtweg so gar nicht machbar. Denn das würde ja auch bedeuten, dass die gleiche Klausur, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt geschrieben wird, wieder die gleichen Bedingungen hergestellt werden müssen. Das würde in der Schule gar nicht funktionieren, weil es so viel äußere Einflüsse gibt. Das heißt, Ziffernoten sind auf keinen Fall die Lösung. Und wenn immer gesagt wird, ja, am Ende warten dann doch Ziffernlösungen, und selbst Erst- oder Zweitklässler erwarten Ziffernoten, dann erschließt sich mir das auch nicht, weil erstmal kennen die das ja gar nicht. Also sie können es ja eigentlich nur durch ihre Eltern kennen. Die kommen ja nicht auf die Welt und zerlegen die Welt in einzelne Notenabteilungen, und im Grunde spiegeln Noten auch nur bedingt wirklich eine Rückmeldefunktion wider. Was bedeutet das, wenn ich Ihnen sage, Sie sind in Mathe eine 3? Also was genau, was ist die Qualität, die hinter dieser Aussage steckt, außer eine Ziffer, die vermeintlich mich orientieren soll mit anderen, die mit mir im Raum sitzen?
Also eine Ziffer drückt ja irgendwas aus, ne? Habe ich den Leistungsstand? Habe ich einen guten Leistungsstand? Eine verbale Einschätzung ist ja immer subjektiv, und die wird auch subjektiv anders empfangen bei Schülern, bei Eltern. Also eine Note ist schon objektiver als eine verbale Einschätzung.
Herr Vetter, vielleicht machen Sie es mal ein bisschen konkreter. Was macht es denn für einen Unterschied, ob Sie dem Kind jetzt rückmelden, dass eine Aufgabe nicht gelungen ist, oder eine Note geben, sagen wir eine 5, also mangelhaft?
Ja, wo fange ich an? Also wenn wir jetzt mal in die Realität reingucken. In den meisten Schulen ist es doch so, da gibt es eine Unterrichtseinheit, die geht 5-6 Wochen. Dann werden in der letzten Woche, dann bündelt sich das alles. Ne? Dann schreiben die 3 Klausuren, 3 Arbeiten in der Woche. Und dann schreibt ein Schüler eine 2 und eine Schülerin meinetwegen eine 5. Was passiert denn dann? Ja, dann habe ich diese Ziffer. Dann gibt es im besten Fall noch diese Hausaufgabe, jetzt mach doch mal zu Hause eine Berichtigung. Und die Schülerin, die eine 5 hat, fragt sich, wie soll ich denn das jetzt eigentlich machen? Ich habe es ja gar nicht verstanden. Und in der nächsten Woche beginnt ein neues Thema. Und es wird nicht aufgearbeitet, es geht gar nicht weiter. Also das heißt, das ist einfach summativ. Wir unterscheiden da in summativer Bewertung und formativem Feedback. Das heißt, summativ bedeutet, ganz am Ende bekomme ich dann meine Rückmeldung. Ne? Also ich spreche jetzt, in den meisten Fällen ist das in der Schule leider die Note, die eben gar nicht qualitativ sagt, in diesem Bereich der Klausur oder der Arbeit, da hast du dich besonders gut ausdrücken können, aber in dem Bereich der Fachbegriffe gehörten die und die Kriterien noch dazu. Damit könnte ich jetzt ja schon viel mehr anfangen als mit der Note. Und dann geht es sozusagen weiter, ohne dass das aufbearbeitet wird. Wenn ich formativ Menschen in ihrem Lernprozess begleiten will, und das ist ja auch das, was wirklich effektiv ist und was Menschen zum Lernen bringt, dann kann ich eben schon auf dem Weg dahin bis zu diesem Punkt, wo dann vielleicht ein Lernprodukt abgegeben werden muss, dann kann ich dort schon Rückmeldung geben und damit ja das Lernen viel besser begleiten und gegebenenfalls auch steuern als Lehrperson, denn das ist ja am Ende auch unsere Aufgabe. Mhm. Und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben ja den Beruf nicht gewählt, weil sie andere Menschen bewerten wollten.
Eine Mail hat uns erreicht von Herrn Schölzel, der ist Sonderpädagoge in Erfurt, und er schreibt, die Klausur ist meines Erachtens nach oft nur ein Mittel, um ein temporäres Wissen abzufragen. Verknüpfungsleistungen, erlernte Fähigkeiten und ein fächerübergreifendes Verständnis sind dabei meist zweitrangig. Und da wird auch meine nächste Frage zu Herrn Vetter sozusagen hingreifen. Das heißt nämlich auch, dass wir nicht nur über Prüfungen reden, wenn wir über dieses Verständnis reden, sondern auch, dass das Lernen schon anderes ist und anders begleitet wird.
Ganz genau, das greift im Grunde Hand in Hand. Also Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, wir haben bei uns in Bärenbostel viel verändert in den letzten Jahren in der Schule und versuchen so etwas wie eine neue Lernkultur zu etablieren. Also das beginnt schon damit, dass auch wir versuchen, Lernräume zu verändern, dass wir nicht mehr in klassischen frontal ausgerichteten Klassenzimmer-Settings arbeiten, sondern auch versuchen, eine Lernlandschaft zu gestalten, in der Schülerinnen und Schüler auch ihr eigenes Zuhause haben, ihren eigenen Arbeitsplatz. Also etwas, was es an den meisten Schulen gar nicht so gibt, sondern es ist irgendwie ein anonymer Ort, wo ich vielleicht festen Sitzplatz habe und in 2 Wochen ist der schon woanders. Damit beginnt das bei uns schon. Und auch versuchen wir das Lernen nicht mehr zu sehr in so einzelnen Fachdisziplinen zu denken, sondern wir schauen, wo können wir denn ein Thema, bei einem bestimmten Thema, verschiedene Fachdisziplinen miteinander verknüpfen. Und immer wieder stolpern wir dann, das schließt ja ganz gut den Kreis auch zum Thema der Sendung, stolpern wir eben dann über das Prüfungsformat, weil wir dann sagen, okay, jetzt wollen wir doch am Ende, plötzlich muss es dann doch wieder was Punktuelles sein oder wir müssen es doch leider wieder in Ziffernoten ausdrücken, weil wir das rechtlich als Schulform in Niedersachsen so müssen. Aber im Grunde geht eine Veränderung von Schule und eine Schulentwicklung und das ist ja so mein Herzensthema, die Schule im Wandel. Da war ich auch sogar heute Vormittag erst wieder in Wolfsburg unterwegs, geht es ja immer dazu, auch Strukturen aufzubrechen, Veränderungen, Innovationen mit in die Schule zu holen. Und wenn dann aber die Prüfungsformate sich nicht verändern, und in Zeiten von künstlicher Intelligenz müssen sie sich verändern. Also selbst dieser Treiber, diese Veränderung, die muss ja sich irgendwo widerspiegeln, dann passt das einfach nicht zu dem, wie was Schulveränderung ausmacht und was eine Schule der Zukunft ausmacht.
Okay, ich würde noch einen weiteren Punkt mit reinholen in die Diskussion und an dieser Stelle eine Hörerrückmeldung einspielen, die wir auf dem Anrufbeantworter hatten. Herr Kirst aus Berlin, und diesmal ist es wirklich Berlin und nicht Dortmund, hat sich gemeldet unter der 00800 4464 4464. Er ist Nachhilfelehrer und sein Punkt ist, die bisherigen Prüfungsformate sind oft nicht nachhaltig.
Das sind doch meine Erfahrungen, dass die Nachhaltigkeit hier total auf der Strecke bleibt. Das ist nicht das Lernen, wozu wir die Schüler eigentlich erziehen wollen. Und zwar eben zum nachhaltigen, selbstständigen Lernen, indem sie ihre Logik entwickeln. Das schnelle Pauken von irgendwelchen Formeln oder irgendwelchen Begriffen, um sie dann automatisch wiederzugeben. Oftmals sind sie unpassend und das sieht man dann auch in den Ergebnissen der Arbeit. Da steht dann manchmal drunter, Thema verfehlt oder falsch beantwortet und so weiter.
Ja, Herr Ferder, das ist ein oft gehörter Vorwurf, ne? Dass die bisherigen Prüfungsformate so ein Bulimie-Lernen, so nenne ich es mal, begünstigen. Also schnell rein mit den Vokabeln und dann rausgeholt für den Test und danach schnell wieder vergessen. Aber wenn ich, das denke ich manchmal, wenn ich das höre als Vorwurf, wenn ich so eine binomische Formel zum Beispiel lerne, dann werde ich die ja nur nicht im Test nur gefragt, sondern die brauche ich ja. Die brauche ich weitergehend im nächsten Schuljahr vielleicht erst, aber das begleitet mich doch eine ganze Weile in meiner Schule. Von daher finde ich diesen Vorwurf manchmal so ein bisschen, passt nicht auf alles, oder?
Naja, also ich glaube, da muss man eben unterscheiden zwischen dem, wie denn Lernen tatsächlich funktioniert. Also wie lernen wir etwas? Und wir lernen ja mitnichten nur, wenn wir in der Schule sind oder wenn uns jemand dafür eine Note gibt oder dann die nächste Leistungskontrolle wartet. So, das ist vielleicht der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist ja von dem Hörer eigentlich schon richtig gesagt, diese Nachhaltigkeit, also indem etwas im Grunde schnell reingepaukt wird, dann bulimieartig im Grunde ausgespuckt wird, hat später dann keinen Effekt. Also ich erlebe das immer wieder. Dann hatte ich eine Lerngruppe in Klasse 6 und dann ist man später im Kurs vielleicht wieder in Jahrgang 9 zusammen und dann gibt's, das werden viele Lehrerinnen und Lehrer auch kennen, dieses Phänomen, die sagen, das haben wir noch nie gehabt, sagen die dann, ne? Und dann sage ich, doch, ich bin mir da sehr sicher, denn ihr hattet das bei mir. Ja? Also da sehen wir ja, dass auch wenn wir das schon hatten, wir doch immer manchmal das Gefühl haben, wir müssen wieder neu anknüpfen und dennoch wissen wir eben daraus, wie Lernen aus der Lernpsychologie und vor allen Dingen aus der Hirnforschung, wie das Lernen, also Synapsenstärke im Gehirn, ich will da jetzt nicht zu fachlich werden, aber Vertiefung schaffen wir nur, indem Dinge auch wiederholt werden. Und eine Zuhörermitteilung oder die Frau, die vorhin zugeschaltet war, hat das, glaube ich, auch gesagt, es geht ja tatsächlich um ein vertieftes Verständnis und nicht um so ein reines Oberflächenwissen. Und dass diese Phänomene, ich wundere mich da immer, da drehen wir uns ja tatsächlich auch im Kreis, weil das auch schon lange bekannt ist. Also ich kann da das ein Buch empfehlen, das ist schon aus dem Jahr 2014, das heißt Die Bildungshochstapler. Da wird von dem Autor die These aufgestellt und auch belegt, dass schon oft kurze Zeit, nachdem wir die Schule verlassen haben, wir noch etwa 10% des Wissens verfügbar haben. Und damit ist oft schon so rudimentäres Wissen gemeint und vielleicht gehört die binomische Formel zu den 5%, weil wir sie uns reingepaukt haben, zu den 5%, die wirklich als festes Wissen da waren, aber wenn dann die Anwendungssituation kommt, dann ist es ja doch oft so, dass wir sagen, oh jetzt, wie ging das denn jetzt eigentlich nochmal? Muss ich mir nochmal anschauen. Ach, da gibt es ja zum Glück heute ein Lernvideo im Netz oder vielleicht kann mir ChatGPT helfen, ja. Also da ist eigentlich schon deutlich, dass das, was wir über viele Jahre ja auch schon gemacht haben und das kriegen wir ja auch in zahlreichen Schulvergleichsstudien immer wieder aufs Brot geschmiert, unsere Bildungsungerechtigkeit, unsere Ineffektivität, ja. Dass das alles ja sich über die Jahre, also ist eigentlich ja nichts, wo wir sagen können, da können wir jetzt besonders stolz drauf sein, sondern das wäre ja eigentlich ein Ausgangspunkt zu sagen, okay, wir müssen uns dahingegen verändern.
In dieser Stelle würde ich gern Maximilian Reinhardt mit reinholen in die Runde. Ich lese hier, 21 Jahre alt und im Moment Berufsschüler. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Wenn wir gerade bei Vertiefen sind, ich werde Sie jetzt nicht nach den binomischen Formeln fragen, keine Angst, aber wie haben Sie das denn festgestellt? Dinge, die Sie in der Gesamtschule, glaube ich, waren Sie und dann auf dem Gymnasium gelernt haben, können Sie die noch anwenden, wenn Sie die jetzt in der Berufsschule brauchen?
Also in der Berufsschule brauche ich ganz andere Dinge, als ich die auf dem Gymnasium gelernt habe. Ich bin sehr froh darüber, dass ich auf eine Gesamtschule gegangen bin, weil da ist das, was jetzt einfach in meinem Job drauf zu zählen kommt. Ich mache die Ausbildung zum Pfleger und genau da kommt es halt darauf an, wie sehe ich die Menschen, wo sehe ich vielleicht, wo meine Kollegen links oder rechts Schwächen haben, die ich dann einfach mit ausgleichen kann, weil wir, wie der Herr und der Lehrer gerade schon gesagt hat, wir ein Team sind und wir uns individuell halt einfach fördern müssen und gucken müssen, wo wir halt einfach hinkommen als Team gemeinsam.
Das heißt, da ist viel Lebensbezug, den Sie vermisst haben, was Sie gelernt haben, zum Beispiel am Gymnasium?
Der Lebensbezug hat mir darin gefehlt, dass es einfach viel auswendig lernen war. Es war die Lektüre in Deutsch lernen, es war dann einfach die Gedichtsanalyse schreiben und es war einfach, es bringt mir persönlich jetzt nicht so viel wie jetzt diese Soft Skills, die man einfach in der Gesamtschule lernt. Natürlich dieses analytische Denken, was man da auch entwickelt, wo man auf Fehler gucken muss bei einer Gedichtsanalyse. Mhm. Aber das dann das fünfte Mal zu machen und dann nochmal das alles durchzulesen und dann dieses Bulimie lernen, weil wir wissen, da wird Vorabi geschrieben und da wird Abitur geschrieben, das dann alles auszukotzen, na gut, das ist dann nicht so schön.
Ja, würden Sie denn sagen, dass wir Klausuren brauchen oder sind Sie eher jemand, der sagt, nee, kann eigentlich weg, ich wäre gerne für alternative Prüfungsformate?
Ich würde sagen, ich bin eher für alternative Prüfungsprogramme, da ich einfach auch auf der Gesamtschule gemerkt habe, dass Noten mir nichts sagen. Wenn ich eine 3 bekomme und dort befriedigend steht, kann ich nicht viel damit anfangen. Auf der Gesamtschule haben wir so einen Leistungsbogen bekommen mit individuellen Rücksprachen. Also was hätte man zum Schuljahr erreichen können? Da stehen sie gerade und das hat uns auch als Klasse viel mehr gegeben. Und das war auch einfach schön und ich bin froh, dass ich diesen Weg gehen durfte.
Vielen Dank, Herr Reinhardt, dass Sie sich gemeldet haben. Ich gebe das mal an Torben Bauer weiter. Der ist Schüler in Hamburg und in der Schülerinnenkammer der Hansestadt engagiert. Ist das eine Rückmeldung, die Sie viel bekommen von anderen Schülerinnen und Schülern, die sich mehr Lebensbezug wünschen würden?
Ja, das ist die häufigste Sache, die wir eigentlich besprechen. Wir merken es immer wieder. Es kann das typische Thema Steuern sein, aber es kann auch ganz vieles anderes sein, was einem halt im Leben später erwartet, was man braucht. Teilweise haben wir das vielleicht ab und zu mal eine Berufsorientierung dabei, aber in ganz vielen Fächern lernt man ein bisschen dran vorbei. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder sehr beim Thema, wenn man dann darauf kommt, man kann vielleicht eine Arbeit schreiben und man kann zum Thema arbeiten, aber den kann sich auch für eine Prüfung die Frage stellen, okay, dieses Thema hat vielleicht ja auch eine Wirkung ins echte Leben und wie kann man das jetzt verbinden? Und da können eben Prüfungsleistungen ganz oft was dazu beitragen. Zum Beispiel eben diese Logo-Beiträge fand ich sehr interessant, dass SchülerInnen Logo-Beiträge erstellen, weil das ist ja zum Beispiel auch wieder ein bisschen Berufsorientierung, wollen die SchülerInnen zum Beispiel JournalistInnen werden.
Da könnte ich mir aber vorstellen, Frau Worotnik, dass bei Ihnen vielleicht ein kurzes Zucken kommt, weil das bedeutet natürlich auch, dass wir Lehrerinnen und Lehrern dahin bringen müssen, dass sie genau diese Formate auch umsetzen können im Unterricht. Sind alle Kolleginnen und Kollegen so weit, dass sie das könnten? Was ist Ihre Einschätzung?
Das würden Sie mit Sicherheit können, aber wenn man von alternativen Prüfungsformaten spricht, müsste man ja auch das ganze Bildungssystem auf den Prüfstand stellen. Mhm. Heißt KMK, die müssten sich dann irgendwo mal einig werden, was ist jetzt unser oder welche Prüfungsformate setzen wir, um zu einem bestimmten Abschluss zu kommen. Und solange wir diesen Föderalismus auch im Bildungssystem haben, sehe ich da echte Probleme.
Zäumen Sie das Pferd ein bisschen von hinten auf, Herr Vetter? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir brauchen, nämlich die Sache, dass wir ja nun mal Schule haben, die legitimiert bestimmte Abschlüsse, ob jetzt Abitur oder Realschulabschluss. Und da sind dann die Prüfungen relevant, die sich an bestimmten Schulstoff orientieren. Und da müssen die Schüler hingebracht werden bis dato.
Ja, das ist natürlich dieses Dilemma, in dem wir ja in unserer Schule auch stecken. Also wir haben ja nachher zentrale Bildungsabschlüsse und wir wollen ja unsere Schülerinnen und Schüler auch nicht hängen lassen. Nun gibt's ja mittlerweile auch Belege, dass auch Universitäten sagen, in bestimmten Bereichen, die sollen hier Ingenieurwissenschaften studieren und die haben diese Grundlagen gar nicht mehr drauf. Wir schalten vor dem Studium so einen 8-wöchigen Crashkurs ein und dann haben wir die auf den Stand gebracht. Und das zeigt ja eigentlich so ein bisschen, wenn man jetzt das so ein bisschen hämisch sich anguckt, okay, dann kann ich also in acht Wochen mir das raufschaffen, was vorher vielleicht in den 8 Jahren Schule so nicht gelungen ist. Und so ein bisschen gehen wir auch mit unseren Abschlussprüfungen um, dass wir dann in Jahrgang 9 und 10, wenn dann Hauptschul- respektive Realschulprüfungen anstehen, gesagt wird, okay Leute, jetzt machen wir hier wirklich Teaching for the Test. Ne? Wir wollen euch nicht hängen lassen. Wir wollen ja auch, dass das klappt. Und stellen dann immer wieder fest, also auch kurze Trainingseinheiten, die dann wirklich, wo die Schülerinnen und Schüler dann begreifen, okay, ja, das müssen wir jetzt halt für diesen punktuellen Anlass machen. Das macht die Situation natürlich noch ein bisschen realitätsferner, um ganz ehrlich zu sein. Und ich würde vielleicht, wenn ich das darf, auch noch einen Aspekt sagen, weil auch nochmal die Politik vollkommen richtig angesprochen
wurde. Die KMK, die
Kultusministerkonferenz. Und dazu gibt's ja ganz brandaktuell eine KMK-Empfehlung zum Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Schule. Und ein Punkt, also neben dem Punkt, dass gesagt wird, alle Schülerinnen und Schüler brauchen Zugang zu künstlicher Intelligenz. Das darf nicht davon abhängen, ob Eltern sich das leisten können, ChatGPT Pro zu bezahlen und andere haben nicht mal WLAN zu Hause, sondern wir brauchen Zugang für alle. Und der zweite Aspekt oder ein weiterer Aspekt in dieser KMK-Empfehlung ist nämlich genau das Thema Prüfungsformate, dass dort gesagt wird, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer fortbilden, wir müssen sie professionalisieren, dass sie sich Prüfungsformate erdenken können oder kreieren können, die auch trotz KI oder vielleicht sogar mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz abgeliefert werden können, damit wir nicht mehr in diesem Zwiespalt sind, oh, die haben uns jetzt betrogen und die nutzen das. Und das heißt also, man merkt schon, die KMK hat auch die Zeichen der Stunde erkannt, dass sich in diesem Bereich was tun muss.
Ja, gehen Sie denn da mit der Frau Vorotnik mit, dass die sagt, ja, das können unsere Lehrkräfte schon alle, oder sehen Sie da durchaus, Sie gehen ja auch durch die verschiedensten Schulen in den unterschiedlichsten Bundesländern, ist da noch Nachholbedarf und ein bisschen Luft nach oben?
Oh ja, auf jeden Fall. Also da ist großer Nachholbedarf. Was ja auch verständlich ist, wenn man sich überlegt, welche Aufgaben Lehrerinnen und Lehrer alle auch in den letzten Jahren dazu bekommen haben. Stichwort Inklusion, die Corona-Pandemie im Grunde ja auch immer noch nicht so richtig aufgearbeitet mit den psychologischen Folgen. Also die Arbeitsbelastung ist sehr hoch und jetzt kommt jemand wie der Herr Vetter zum Beispiel daher an so eine Schule und sagt, Leute, jetzt müssen wir irgendwie, brauchen wir eine andere Lernkultur, wir brauchen andere Lernformate, wir brauchen andere Prüfungsformate. Und da stelle ich schon fest, dass da gerade im Bereich KI viele Unsicherheiten herrschen und auch zum Teil noch Unwissen. Aber auch im Bereich von neuen Lernformaten, wenn wir uns zum Beispiel so ein tolles Lernformat wie den Friday anschauen, den wir schon seit Jahren bei uns an der Schule haben, also ein Projekttag, der im Zeichen der Schülerinnen und Schüler steht, eigentlich verrückt, wenn ich das sage, dass das nur ein Tag ist. Also immer der Freitag, wo die eigenen Projekte im Vordergrund stehen. Wenn ich dann in eine Schule gehe und frage, wer kennt hier den Friday, dann melden sich manchmal von 80 Lehrern und Lehrern 2 oder 3. Und da merke ich, da ist noch viel Potenzial, um das positiv auszudrücken. Und es gibt noch viele Möglichkeiten. Es ist vor allen Dingen aber immer auch eine Haltungsfrage. Also wie ist meine eigene Einstellung dazu? Wie kann ich auch Dinge loslassen, von denen ich glaubte, dass sie doch schon immer so funktioniert haben? Also gerade dieser Bereich Fortbildung von Lehrerkollegien ist natürlich ein großer Faktor. Und wenn wir dieser KMK-Empfehlung folgen, dann natürlich kommt dann der ganze Bereich künstliche Intelligenz und eben auch Prüfungsformate dazu. Und wenn ich noch eine Ergänzung sagen darf. Genau, weil wir, glaube ich, nicht den Fehler machen sollten, jetzt so Klausuren gegen alternative Prüfungsformate auszuspielen. Mhm. Es wurde vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, es braucht ja auch unterschiedliche Formen. Ja? Also Mischwald ist immer besser als Monokultur und das gilt eben auch für sowas. Das heißt, wir können aber überlegen, wie können wir denn klassische Klausuren verändern, dass sie eben auch zeitgemäßer sind und dass sie vor allen Dingen den Stress und den Druck, den Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Also gerade aktuell die neueste WHO-Umfrage hat ergeben, 2/3 der jungen Mädchen in ganz Europa fühlen sich durch Schule gestresst und stark unter Druck gesetzt. Und das darf doch bitte nicht sein. Also das sind die Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Insofern gibt es auch Möglichkeiten, Klausuren abzuändern. Punkt.
Dankeschön. Und an dieser Stelle passt Lisa Müller sehr hervorragend rein. Aus Sachsen hat sie uns erreicht, 18 Jahre alt und wie ich lese, kurz vor dem Abitur. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Müller.
Guten Tag.
Wie schauen Sie auf das Thema, was wir gerade behandeln?
Also ich denke auch, dass es mehr alternative Klausuren sozusagen geben sollte, zumal es einfach zu oft in unserem Schulsystem leider immer noch der Fall ist, dass es so viele wunderbare Menschen gibt, die sich durch dieses Schulsystem so stressen lassen, dass sie davon halt wirklich langjährige mentale Krankheiten davon tragen. Vor allem in meinem in meinem Jahrgang ist es besonders schlimm. Ich habe inzwischen, glaube ich, 4 Menschen in meiner Klasse, die sich zwischen ihrer Gesundheit und dem Abschluss entscheiden müssen. Und die entscheiden sich alle 4, wie es sich jetzt sozusagen herausgestellt hat, für den Abschluss anstatt für ihre Gesundheit. Und das ist eigentlich so krank, dass man sich überhaupt dafür entscheiden muss.
Ja, Frau Müller, wenn Sie mal beschreiben könnten, und da müssen wir ja nun keinen Namen nennen, aber was bedeutet das genau, dass Sie sich gegen Gesundheit entscheiden? Welche Krankheitssymptome zeigen die Menschen denn, die mit Ihnen zur Schule gehen und sich gestresst fühlen durch dieses bevorstehende Abitur?
Also ich kann da gerne einen spezifischen Fall, ich werde hier keine Namen nennen natürlich, diese gewisse Schülerin war bis vor ungefähr 2 Wochen noch in einer Psychiatrie stationär eingeliefert, da sie eben durch den ganzen Stress von der Klausurenphase, die jetzt ansteht und die auch damals anstand, Suizidgedanken bekam. Sie hatte davor auch schon depressive Verstimmungen. Und das hat sich sozusagen alles immer mehr hochgebauscht, bis sie irgendwann unter einer Derealisation litt durch den ganzen Stress und durch die ganze Anspannung. Sie kriegen jetzt am Donnerstag wieder in die Schule und ist fest davon überzeugt, Abi weiterzumachen. Und man sieht ihr aber an, wie unglaublich fertig sie das macht. Und sie macht das nur, weil sie eben ins Studium will.
Und Frau Müller, wie geht es Ihnen mit der Vorbereitung? Wie fühlen Sie sich damit? Sie empfinden auch Stress?
Ja, absolut. Ich bin leider auch kein Einzelschüler. Ich bin definitiv kein Schüler, dem es jetzt leicht fällt. Und ich mache mir auch unglaublich viel Stress selber. Es ist wirklich anstrengend.
Danke, dass Sie sich trotzdem bei uns gemeldet haben und Teil sind dieser Runde. Und ich finde, das müssen wir ganz ernst nehmen und nochmal genau drauf schauen. Herr Vetter, Sie haben gerade schon mal angedeutet, dass es auch darum geht, die jetzigen Klausurenformate nicht gegen Alternativen auszuspielen und dass wir die jetzigen Klausurenformate vielleicht verändern können. Was schwebt Ihnen denn davor?
Zunächst sei nochmal die Anmerkung erlaubt, wenn ich dann sowas höre, was die liebe Schülerin gerade gesagt hat, dann macht mich das auch mal ein Stück weit traurig, weil das natürlich nicht die Beweggründe sind, weshalb wir uns entschieden haben, Pädagoginnen und Pädagogen zu sein. Also dass Schule als Ort, als Stressor empfinden wird, als ein Ort, in dem es nur um Leistung und Druck geht, in dem man im Grunde nichts mehr wert ist, wenn man nicht einen Abiturschnitt von 1,5 hat. Das kann doch bitteschön nicht die gesellschaftliche Message sein für eine Einrichtung, die eigentlich dafür steht, Freude am Lernen und zu entwickeln und dass Schulen dann wieder echte Lernorte werden. Also das sei, diese Anmerkung sei nochmal erlaubt. Und dann zu Ihrer Frage, wie kann das sein? Also das können ja auch ganz, wir sprechen ja immer oft so von, wenn ich dann erzähle, von so großen Veränderungen, aber es geht eben auch mit kleinen Veränderungen. Also es gibt zum Beispiel Formate, die auch an anderen Schulen schon praktiziert werden, sogenannte Open-Book-Klausuren. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich ihr Material nutzen dürfen. Das heißt, ihre Mitschriften, die haben sich vorher im Lernen eigene Bilder gemacht, eigene Gedankenstützen und diese Notizen dürfen sie in der Klausur benutzen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn Klausuren so ausgerichtet sind, dass es im Grunde Reproduktionswissensfragen sind oder Ja- und Nein-Fragen. Das funktioniert natürlich nicht, sondern es müssen offene Aufgabenstellungen sein. Oder ein Kollege aus der Praxis, auch aus Niedersachsen, hat mir berichtet, er hat ein Format getestet. Da steht also jetzt so eine klassische Klausur an oder eine Klassenarbeit und dann wird die ausgeteilt und alle Hilfsmittel sind erstmal nicht auf dem Tisch. Also ging es jetzt, glaube ich, um Mathe, ich weiß es gar nicht. Also keine Taschenrechner, nichts weiter erlaubt, keine Stifte. Und er sagt dann, jetzt gibt es 5 Minuten Austauschphase. Und das erstmal muss jedem klar sein, in diesen 5 Minuten, also selbst jemand, der nicht gelernt hat, falls jetzt die Sorge besteht, ne, jemand, der gar nichts konnte, der kann, schreibt jetzt plötzlich eine 1. Das wird es nicht geben, weil das in 5 Minuten so gar nicht möglich ist, zumindest nicht in Klasse 8, 9, 10 oder aufwärts. Aber es sorgt für eine Entlastung dieser Situation. Man hat nochmal gehört, man kann nochmal sprechen und man kann sich vielleicht auch gegenseitig beruhigen, falls das überhaupt nötig sein sollte. Und es entsteht eine ganz andere Grundstimmung, eine ganz andere Atmosphäre, in der sowas geschieht. Und das sind so 2 Beispiele, also diese Open Book und diese Vorphase, die man dazu lässt. Und selbst wenn dann der eine oder andere Schüler da noch einen Tipp erhält, dann ist das ja genau das, was vorhin der eine Hörer auch gesagt hat, der aus der Pflege berichtet hat, dass man sich gegenseitig berät, gegenseitig seine Stärken und Schwächen ausgleicht. Das macht uns als Menschheit ja letztlich aus.
Toppenbauer von der Schülerinnenkammer Hamburg. Begegnen Ihnen solche Ideen in Ihrem Schulalltag? Wenn ich es richtig gehört habe, sind Sie an einer Schule, die sich durchaus schon geöffnet hat für andere Formate?
Ja, das begegnet mir tatsächlich sehr regelmäßig, weil meine LehrerInnen das auch schon öfter tun. Also zum Beispiel im Deutsch machen wir es ganz oft so, dass wir im Unterricht Sachen erarbeiten, die wir dann in Klausuren nehmen dürfen. Also zum Beispiel gemeinsam im Unterricht Satzanfänge herausschreiben und selber aufstellen, die wir dann zum Beispiel mit in die Klausur nehmen können, was uns dann ja wieder mehr motiviert, am Unterricht teilzunehmen und eben im Unterricht aufzupassen und dort wieder auch mehr aufzunehmen. Noch eine Sache, die ich hinzufügen würde, ist, dass mit der KMK, die ist ja mittlerweile auch so weit, dass wir einfach durch ChatGPT uns sehr im Wandel befinden. Das heißt, das wird am Ende im Arbeitsmarkt immer mehr und mehr ankommen. Und deswegen müssen wir die SchülerInnen darauf vorbereiten. Gerade deswegen brauchen wir auch immer mehr andere Klausurformen, dass wir das auch aufnehmen, dass wir da auch drin prüfen, wie gut kommen SchülerInnen mit sowas klar, um sie eben auch darauf vorzubereiten. Und da könnte man, finde ich, auch überlegen, könnte auch mal ein Text innerhalb von 90 Minuten mit Hilfe von beispielsweise ChatGPT oder anderen Tools geschrieben werden. Das würde auch dabei helfen.
Das heißt aber auch, und da sind wir wieder, glaube ich, bei einem Punkt, den wir schon einmal kurz angerissen hatten, dass wir heute vielleicht andere Kompetenzen, andere Skills, Fähigkeiten brauchen, die wir auch bei den Kindern und im Unterricht mit einbinden müssen. Frau Worotnik, sind wir bei den richtigen Kompetenzen, wenn wir prüfen? Es gibt ja die 4K-Lernziele, die gern zitierten des 21. Jahrhunderts, die heißen Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken.
Also ich denke, wir versuchen als Lehrkräfte schon mit unserem pädagogischen Know-how die Kinder in diese Richtung zu lenken. Mhm. Ob uns das immer so gelingt in unseren Unterrichtsformaten, ja, sei dahingestellt. Auf alle Fälle versuchen wir auch auf verschiedenen Schienen die Kommunikation untereinander in verschiedenen Unterrichtsformen, die Unterrichtsgestaltung dahin auszurichten, dass unsere Kinder auch zukunftsfähig sind und auch zukunftsfähig werden.
Mhm. Herr Fedder, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind, glaube ich, Skepsis haben wir schon ein bisschen gehört und thematisiert, sind aber, glaube ich, auch die Sorgen der Eltern. Nämlich, dass die da groß sind, die viel Druck auch haben. Und wir haben ja gehört, die Kinder erleben diesen Druck auch, dass die Kinder nicht gut genug vorbereitet sind für die Zukunft, für ihre berufliche Ausbildung. Wie können wir die Eltern da besser mit ins Boot holen, um denen auch das Gefühl zu geben, trotz der alternativen Möglichkeiten des Testens und der Veränderungen, auch wenn es um das geht, wie wir lernen, wird das Kind trotzdem gut vorbereitet auf die Zukunft?
Ja, also gerade im Bereich Schule und Bildung ist das ja immer so, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Fußball. Ne? Wir haben irgendwie 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, die das alles besser wissen als unser Bundestrainer. Und dadurch, dass ja die meisten Menschen auch selber in der Schule waren, hat natürlich auch immer jeder das Gefühl, er weiß genau, wie sozusagen Schule funktioniert und wie es bei ihm oder persönlich funktioniert hat. Und da sind wir ja auch bei dem Thema, dass Lernen ja hochgradig individualisiert verläuft, was bei dem einen funktioniert bei dem anderen nicht und es ist immer ein Selbstaneignungsprozess und man muss natürlich die Eltern in dem Zuge auch aufklären, das tun wir bei uns an der Schule, die sind auch bei Sitzungen dabei und wir versuchen da auch transparent zu sein, indem wir zum Beispiel gerade vor 3 Wochen bei uns so einen Elternvortragsabend hatten, in dem ich die Eltern mitgenommen habe in die Welt von KI, was da alles schon geht und die haben ganz schön große Augen gemacht, was da alles schon geht und was das bedeutet für die Schule, also das heißt, wir müssen bei Schulentwicklung zum Beispiel oder eben auch bei Prüfungsformaten die Eltern natürlich mitnehmen und müssen auch immer dafür sorgen, dass sie zu Hause ja auch den Druck vom Kessel nehmen. Also diese Bedeutung von Abschlussprüfungen, ich merke, dass ja der Stress, den sich die Schülerinnen und Schüler machen, da haben wir ja heute mehrfach drüber gesprochen, ja eben von den Eltern nochmal potenziert werden. Mhm. Weil die sagen, du brauchst diesen Abschluss und du musst unbedingt das heilige Abitur, schwebt ja in Deutschland immer über allem, ne? Ohne Abitur bist du nichts wert. Aber das Abitur ist am Ende auch ein Zertifikat und ein Zertifikat, was ganz viele Menschen am Ende haben, das dadurch wird das Zertifikat ja nicht aufgewertet. Und wir wissen noch gar nicht genau, was das eigentlich mit der Berufswelt der Zukunft so macht. Eben wurde das Thema ja KI auch wieder oder ChatGPT auch von dem Schülervertreter wieder angesprochen. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Eltern mitnehmen und sie auch bitten, das Ganze zu entstressen. Ja, dass sie nicht noch zusätzlich Druck auf diesen Kessel oben drauf kommen.
Ja, und mitnehmen heißt aber doch auch, ihnen klarzumachen, dass diese Kompetenzen wichtig sein werden für die Zukunft.
Absolut. Absolut.
Ist das eigentlich?
Ich da einmal kurz einhaken.
Aber ja, bitteschön, Herr Bauer.
Ich bin ja in einer Schule, wo viele Prüfungsformate genutzt werden und bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Also die Eltern haben die Sorgen eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich meine, die haben ihre Kinder mittlerweile seit teilweise 6, 7 Jahren auf den Schulen und dort ist es eher so, dass sie es gut finden, wenn andere Prüfungsformate angewendet werden, weil sie einfach merken, das macht den SchülerInnen zu Hause weniger Druck und die kommen auch einfach positiver nach Hause und bringen trotzdem oft Lernerfolge mit nach Hause.
Also es gibt solche und solche. Vielleicht auch eine Generationenfrage, habe ich mir noch zum Schluss die Frage gestellt. Herr Vetter, noch ganz kurz?
Nee, ich kann das nur bestätigen. Klar, wird natürlich ganz unterschiedlich aufgefasst und das freut mich dann umso mehr, dass der Herr Bauer das bei sich an der Schule schon so erleben darf.
Und wir können an dieser Stelle sicherlich noch deutlich und viel länger weiter diskutieren. Wir werden bei Campus und Karriere das Thema in jedem Fall weiter im Fokus haben. Danke an alle, die mitgemacht haben und besonderen Dank für die lebhafte Diskussion an Katlin Wortnick, Sächsischer Lehrerverband, Jan Vetter, Lehrer und tätig in der Schulentwicklung und ganz aktiv im Netz. Da finden Sie ihn sicherlich, wer Interesse hat, und Torben Bauer von der SchülerInnenkammer Hamburg. Ich bin Stefanie Gebert und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Tschüss.